Deutschlandfunk. Der Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Willkommen zu dieser Sendung, in der wir in der kommenden halben Stunde zunächst wie gewohnt auf das aktuelle Tagesgeschehen schauen. In Berlin versucht die Politik, den Spagat zwischen laut nachdenken über das, was nach der Krise passieren muss, und mahnen. Noch ist es zu früh für eine Lockerung der Maßnahmen, sagt nicht nur die Bundeskanzlerin. Auch wenn die Sonne die Ausflügler lockt, wir sprechen auch mit unserer Landeskorrespondentin darüber, wie oft an diesem Frühlingswochenende die Polizei eingreifen musste. Und angesichts der Lage hält die britische Queen heute eine seltene, außerplanmäßige Fernsehansprache. Einige Aussagen sind schon vorab bekannt geworden. Den Hintergrund gibt es wie gewohnt hier ab 18.40 Uhr. Unser Polen-Korrespondent stellt da die Frage: Abwarten oder handeln, wie Homophobie die deutsch-polnischen Städtepartnerschaften belastet? Und nach 19.10 Uhr schauen wir uns an, wie der Sport durch die Corona-Krise gebeutelt wird. Es bleibt in Deutschland erst einmal bei den Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus. Die Regierung appelliert weiter an die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen sollen geduldig bleiben. Das wird sozusagen als Basis gesehen dafür, dass das System nicht zusammenbricht. Was das Wirtschaftssystem angeht, da wird in Berlin inzwischen lauter konkret über Hilfen nachgedacht. Volker Findhammer zeichnet diese Gedanken nach.
Die Infektionszahlen steigen weiter an, wenn auch langsamer, aber für Kanzleramtsminister Helge Braun ist der Höhepunkt der Ausbreitung der Infektion noch nicht erreicht. Die Aufgabe der Bundesregierung bleibe weiterhin, sich und die Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten, sagte Braun gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und auch mit schnellen Lockerungen dürfe nicht wirklich zu rechnen sein. Um das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, müssten die Verdopplungszeiten bei deutlich über 10 Tagen liegen. Wahrscheinlich sogar eher 12 oder 14 Tage, betonte Braun. Unterdessen rückt die Debatte über die Folgeschäden für die Wirtschaft an diesem Sonntag in den Vordergrund und die Frage nach den angemessenen Gegenmitteln. Nach dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte hat jetzt auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez erneut mehr Solidarität der EU-Partner eingefordert und gegenüber FAZ Online seine Forderung nach einer Vergemeinschaftung von Schulden bekräftigt. Nach der Pandemie sei ein neuer Marshallplan für den Wiederaufbau notwendig. Europa müsse solidarisch handeln und brauche mittelfristig einen neuen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden. Von einem neuen Marshallplan für Europa spricht auch die Präsidentin der EU-Kommission in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Ursula von der Leyen verbindet damit aber die Werbung für einen höheren EU-Haushalt, gegen dessen Aufstockung sich Deutschland und einige andere Nordländer bislang gewehrt hatten. Und gemeinsame Schulden der EU-Partner erwähnt sie mit keinem Wort. Für einen Marshallplan sprechen sich auch die beiden früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer und Sigmar Gabriel aus. Allerdings besonders zur Unterstützung von Spanien und Italien, um ein Auseinanderbrechen Europas zu verhindern. Europa brauche jetzt gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Das von Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium bekräftigte am Wochenende, es gehe bei der gemeinsamen europäischen Antwort auf die Corona-Krise vor allem um 3 Dinge: Milliardenkredite der Europäischen Investitionsbank, günstige Staatskredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus und Vorschläge für eine Arbeitslosenrückversicherung durch die EU-Kommission. Auch die CDU-Bundestagsfraktion plädiert für diesen Dreiklang und lehnt Corona-Bonds ausdrücklich ab. Allein SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hält derartige Bonds längerfristig für erstrebenswert. In Gesprächen mit italienischen und spanischen Zeitungen warb Norbert Walter-Borjans um Zustimmung für den ESM, sofern der ohne die verpönten Auflagen genutzt werden könne. Darüber hinaus sollte man das Ziel einer Finanzierung über Corona-Bonds nicht aufgeben. Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zwischen 3 und 6% und geht dafür von einer Unterbrechung der Produktion von maximal 6 Wochen aus. Das entspräche dem Rückgang infolge der Finanzkrise im Jahr 2009, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Welt am Sonntag. Und damit wäre eine kräftige Rezession kaum zu vermeiden. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert angesichts dieser Entwicklung in der Bild am Sonntag ein riesiges, vitales Konjunkturprogramm und flächendeckende Steuersenkungen. Und außerdem müsse der Soli schneller und für alle abgeschafft werden, sagte der CSU-Chef.
Aus Berlin war das ein Bericht von Volker Findhammer. Dieses Wochenende ist ein Härtetest für die Menschen in Deutschland, was die Kontaktregeln in Corona-Zeiten angeht. Fast überall Sonne, blauer Himmel, perfekte Ausflugstemperaturen. Und auch wenn man das beim Schulunterricht wegen der Schulschließungen momentan nicht merkt, jetzt beginnt auch die Zeit, in der sich viele Eltern ohnehin freigenommen hatten wegen der Osterferien. Also erhöhtes Ausflugsaufkommen trotz allem. Unsere Landeskorrespondentin Vivian Leuer hat für uns dieses Wochenende beobachtet, wie die Lage in den einzelnen Bundesländern ist. Frau Leuer, haben sich die Menschen an die Beschränkungen gehalten?
Ja, größtenteils haben sie das tatsächlich. Also Polizei und Ordnungsämter haben in allen Bundesländern kontrolliert, zum Teil mit Hilfe von Hubschraubern oder Drohnenbildern. Sie haben dann entsprechend auch Polizisten zu Fuß dorthin geschickt, wenn sie Menschenansammlungen gesehen haben. So zum Beispiel in Düsseldorf, da gibt es eine Treppe, die zum Rhein hinunterführt von der Altstadt. Und da saßen zu viele Menschen drauf, die zwar versucht haben, Abstand zu halten, aber weil es dann so voll war, es doch nicht geschafft haben. Insofern, da wurde dann diese Ansammlung aufgelöst. Niemand durfte mehr auf die Treppe rauf. Im Vorfeld sind ja auch einige Bereiche gesperrt worden, Ausflugsziele in den Bundesländern, so dass heute die Ordnungsämter sagen, sie sind ja vielen verständnisvollen Menschen begegnet. Und auch an Nord- und Ostsee hat man gemerkt, wo sonst jetzt bei so einem Wetter sich wirklich viele, viele Menschen tummeln würden, war es heute sehr leer.
Jetzt beginnen ja in vielen Bundesländern ab morgen die Osterferien, allerdings natürlich ohne Urlaub, den einige sicherlich geplant hatten. Wie wollen denn die Bundesländer verhindern, dass die freie Zeit nicht doch für Ausflüge genutzt wird?
Also es gibt einige Bundesländer, die haben tatsächlich Einreiseverbote für Touristen erlassen. Darunter sind auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da dürfen Touristen gar nicht hinein. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen auch diejenigen nicht einreisen, die dort einen Zweitwohnsitz, also zum Beispiel eine Ferienwohnung an der Ostsee haben. Das wird auch stark kontrolliert. Allein in den letzten Wochen hat Mecklenburg-Vorpommern gesagt, haben sie 1000 Autos wieder zurückgeschickt, die fälschlicherweise dann doch in Richtung Ostsee unterwegs waren. Ja, vielerorts sind dann auch zum Teil aus einzelnen Kommunen solche Erlasse bekannt. Da gab es auch schon Gerichtsurteile, die das zum Teil bestätigt haben. Also, dass kleine Gemeinden wirklich auch Zweitwohnungsbesitzer wieder zurückschicken dürfen in die dann meist großen Städte, weil solch kleine Gemeinden dann auch Angst haben, dass Corona dadurch eingeschleppt wird. Also, es wird in den nächsten Wochen weiter stark kontrolliert und nur auf diesem Wege ist es wahrscheinlich möglich, bei so einem Wetter das dann auch durchzuziehen.
Also man darf noch nicht einmal teilweise in die eigene Ferienwohnung. Gibt es denn schon Hinweise, wann die Bundesländer Maßnahmen zurückfahren könnten oder ob nach den Osterferien die Schule wieder weitergeht?
So, aus Berlin haben wir ja heute gehört, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen, die liegt noch vor uns. Aber die Bundesländer denken tatsächlich drüber nach, wie wir jetzt schon rauskommen können aus den Maßnahmen. Es gibt in vielen Bundesländern entsprechende Expertenräte, die sind mit Ethikern, Soziologen besetzt, auch mit Wirtschaftswissenschaftlern. Und da wird geschaut, welche Bereiche können zuerst gelockert werden. Und da werden die Schulen immer genannt. Allerdings gehen tatsächlich viele Gesprächspartner, mit denen ich auch in den letzten Tagen, in der letzten Woche gesprochen habe, davon aus, dass die Schule noch nicht direkt nach den Osterferien, also am 20. April, wieder losgeht. Vielleicht dürfen die Abiturienten zurück, vielleicht einzelne Jahrgänge, aber dass eine Schule, die, wenn wir jetzt an weiterführende Schulen denken, manchmal bis zu 1000 Schüler hat, dann schon wieder komplett öffnet, davon wird nicht ausgegangen. Und dann wird sich zeigen, dass es möglicherweise auch regional unterschiedliche Exit-Strategien gibt.
Also die Grenzen zu den Ferien verschwimmen ohnehin, deshalb auch keine Ferienstimmung. Vielen Dank für diese Information nach Düsseldorf an Vivian Leuer. Die Fluggesellschaft Eurowings holt gemeinsam mit deutschen Bauernverbänden zehntausende Erntehelfer nach Deutschland. Die ersten Sonderflüge, zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Bukarest, sollen schon diese Woche starten. Jochen Hilgers.
Unter einer eigenen Website können Landwirte bei Eurowings ihren konkreten Bedarf an Sitzplätzen, den Anflug- und Ankunftsorten mitteilen. Dann werden die Sonderflüge zusammengestellt. Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatten sich kürzlich verständigt, die Einreisegenehmigungen für 40.000 Saisonarbeitskräfte für April und Mai zu erteilen. Dabei gelten strenge Gesundheitsvorgaben, die auch nur die Möglichkeit der Fluganreise zulassen. Bus- und Bahnreisen sind nämlich verboten. Bei der Einreise werden die Erntehelfer einem Gesundheitscheck unterzogen. Dann werden sie von ihren Arbeitgebern abgeholt. In den jeweiligen Betrieben müssen sie die ersten 14 Tage von den übrigen Mitarbeitern getrennt wohnen und arbeiten. Das Betriebsgelände dürfen sie nicht verlassen. Für Eurowings bietet die Aktion den Vorteil, zumindest einen kleinen Teil der ansonsten weitgehend stillgelegten Flotte einzusetzen.
In Österreich ist die Zahl der Genesenen jetzt zum dritten Mal in Folge höher als die der Neuinfizierten des Coronavirus. Und auch die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, bleibt inzwischen immerhin konstant, wächst also nicht weiter. Noch scheint das Land aber nicht über den Berg zu sein. Zum Beginn der Karwoche sorgt ein neuer Erlass für Kritik. Clemens Fehrenkötte.
Bis Ostermontag sind Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als 5 Menschen, die nicht dem Haushalt angehören, verboten. Dies sieht ein neuer Erlass des österreichischen Gesundheitsministeriums vor. Damit sollten gerade zu Ostern größere Zusammenkünfte daheim vermieden werden, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer schriftlichen Mitteilung. Angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage sei es notwendig geworden, diese Einschränkung vorzunehmen. Zudem erhalte die Polizei damit eine rechtliche Handhabe, um gegen sogenannte Corona-Partys vorzugehen. Der neue Erlass stieß binnen kurzer Zeit auf heftige Kritik aus Politik und Justiz. Die liberalen Neos bezeichneten den Vorstoß als nicht hinnehmbar. Man wolle nicht in einem Land leben, in dem der Gesundheitsminister per Erlass vorschreiben könne, wie viele Personen in der eigenen Wohnung sein dürften und die Polizei klingeln dürfte, um das zu kontrollieren. Der Fraktionschef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, sprach von einem Erlass, Zitat, im Geiste der Blockwart-Mentalität.
Wir haben in den vergangenen Tagen aus Gründen viel aus Spanien berichtet. Das Land ist besonders schwer betroffen vom Virus. Nach wie vor sterben sehr viele Menschen, aber immerhin steigt die Zahl weniger schnell an als in den vergangenen Tagen. Oliver Neuroth berichtet.
674 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Spanien in den vergangenen 24 Stunden gestorben. Das ist die niedrigste Zahl von 9 Todesopfern der vergangenen 8 Tage. Die spanischen Behörden berichten von insgesamt 12.400 Corona-Toten und mehr als 130.000 Infizierten. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise ruft Spaniens Ministerpräsident Sanchez Europa zur Solidarität auf. Er sieht die EU in einer so wörtlich kritischen Situation und verlangt in einem Gastbeitrag für die FAZ und 9 andere europäische Zeitungen die Vergemeinschaftung von Schulden, sogenannte Corona-Bonds. Ein Streitthema in der EU. Deutschland lehnt eine Vergemeinschaftung von Schulden bisher strikt ab. Am Dienstag beraten die Finanzminister der Europäischen Union in einer Videoschalte über die aktuelle Lage. Um ein Scheitern der EU zu verhindern, müsse ein neuer Marshallplan her, fordert der spanische Regierungschef. Der Marshallplan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine kam. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich in der Welt am Sonntag ebenfalls für einen neuen Marshallplan aus. Das Geld dafür soll nach ihren Worten aus dem EU-Haushalt kommen, für den sie massive neue Investitionen fordert.
Die britische Queen und ihr Ehemann Philipp sind wegen der Corona-Krise schon vor Wochen auf Schloss Windsor außerhalb von London umgezogen. Natürlich als Vorsichtsmaßnahme. Wie ungewöhnlich die Zeiten auch für Großbritannien sind, das unterstreicht die Tatsache, dass die Queen sich heute Abend mit einer außerplanmäßigen Rede an das Volk wendet. Das hat sie bisher erst 3-mal in den 68 Jahren auf dem britischen Thron gemacht. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Herr Meurer, was weiß man denn schon jetzt von dieser Rede?
Die Rede wird ja um 20 Uhr hier bei uns zur Ortszeit ausgestrahlt. Dann ist es 21 Uhr in Deutschland. Sie ist schon aufgezeichnet und der Buckingham Palast hat einige Passagen den Sonntagszeitungen mitgeteilt. Darin sagt die Queen, sie drückt ihren Respekt aus für die Trauer um die Opfer, den Schmerz und die finanziellen Schwierigkeiten, die die Krise jetzt für viele Menschen in Großbritannien bedeutet. Dann ermahnt sie zu Selbstdisziplin und Entschlossenheit. Man möge sich also an die öffentlichen Beschränkungen halten, weitgehend zu Hause zu bleiben. Spätere Generationen sollten einmal bewundernd auf diese Zeit zurückblicken. Ob das jetzt schon gleich ein Appell ist an den Blitzspirit von 1940 bis 1941, wie die ein oder andere Zeitung interpretiert, ist vielleicht noch ein bisschen früh, sollten wir die Rede abwarten.
Die Queen gehört ja mit ihren 93 Jahren selbst zur Risikogruppe. Wie kann man sich denn die Umstände rund um diese Ansprache und die Aufzeichnung vorstellen?
Ich denke, da hat man sich wirklich einige Gedanken gemacht. Natürlich ist sie eine Hochrisikoperson mit 93 Jahren, ihr Ehemann 98 Jahre alt. Ein einziger Kameramann durfte den Raum betreten, im Schutzanzug, mit Handschuhen, mit Maske. Das Team war in einem Nebenzimmer. Jeder Kontakt des Teams mit der Queen wurde damit also unterbunden. Man hat also alles getan, damit natürlich nicht das Allerschlimmste eintritt und wegen dieser Rede die Queen möglicherweise infiziert wird. Also das scheint man, jedenfalls hat man alles getan, das auszuschließen.
Warum hält sie denn gerade jetzt diese Ansprache?
Also man hat schon damit gerechnet, dass sie eine Rede halten wird. Es ist ja erst die vierte Special Address, wie man das hier nennt. 1991 Irakkrieg, 97 der Tod von Prinzess Diana, dann der Tod ihrer Mutter im Jahr 2002. Das ist schon ein ganz besonderer Anlass heute Abend. In Absprache natürlich mit Downing Street, mit der Regierung, sowohl was den Inhalt angeht, was aber auch das Timing angeht. Man hält wohl den heutigen Tag für das richtige Timing. Eine Woche könnte schon zu spät sein, dann ist es Ostern, dann würde die Rede vielleicht schon überlagert werden. Und jetzt scheint wohl der Zeitpunkt zu sein, wo es hier in Großbritannien mit der Krise besonders schlimm werden wird. Wir haben jetzt fast 5000 Tote insgesamt in Großbritannien. Wir haben ein sommerliches Wochenende hier gehabt mit 20 Grad und Sonnenschein am Samstag und am Sonntag. Das bedeutet für viele Menschen hier in London natürlich, die keinen Garten haben, schon eine erhebliche Entbehrung, wenn ihnen gesagt wird, ihr dürft nur einmal am Tag kurz vor die Tür gehen. Und da die Queen jetzt sozusagen als Trumpf auf den Tisch zu legen, salopp gesagt, die höchste Autorität des Landes, die alle noch einmal Mut machen will und alle eben zur Selbstdisziplin anhalten will, zu den britischen Werten mit Selbsthumor schwierige Krisen zu durchstehen. Das wird ihr Appell heute Abend sein.
Der gestern gewählte neue Labour und damit ja auch Oppositionschef hat Regierungschef Johnson gleich einmal schwere Fehler in der Corona-Krise vorgeworfen. Was sind denn da die größten Kritikpunkte?
Keir Starmer hat heute mehrere Interviews gegeben, der neue Labour-Vorsitzende. Man hatte ihm in den letzten Wochen ein wenig in der Partei vorgeworfen, dass er zu wenig Boris Johnson, die Regierung, den Premierminister kritisieren würde. Das hat er dann heute nachgeholt. Das ist im Augenblick auch nicht allzu schlimm.
Oh, Herr Meurer, jetzt reißt die Leitung
ab. Ja, können Sie mich noch hören? Hallo?
Ja.
Hallo, können Sie mich noch hören?
Ja.
Er hat also die Zustände in den Krankenhäusern kritisiert, dass Ärzte und Krankenschwestern nicht ausreichend Schutzkleidung bekommen, dass es keine ausreichende Anzahl an Tests gibt für Ärztinnen und Krankenpfleger. Dann hat er auch der Regierung vorgeworfen und den Konservativen, die seit 2010 hier das Land regieren: Ihr habt den NHS runtergewirtschaftet, ihr bezahlt die Leute im nationalen Gesundheitssystem schlecht. Das sind die wichtigsten Keyworkers, Schlüsselarbeiter, die hier unsere Gesellschaft tragen. Die müssen einfach besser behandelt werden. Und wenn diese Krise einmal vorbei ist und das alles bezahlt werden muss, sagt der neue Labour-Chef, dann müssen diejenigen, die mehr haben, die Vermögenden, auch mehr bezahlen dafür, um diese Krise am Ende finanziell zu stemmen.
Vielen Dank nach London an Friedbert Meurer für die Leitungsprobleme. Zwischenzeitlich wollen wir uns gerne bei Ihnen entschuldigen. In den USA überschritt die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus am Wochenende die Marke von 300.000. Und das waren deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auch da gilt natürlich wieder die Einschränkung, dass diese absoluten Zahlen auch mit der Art der Erhebung zusammenhängen und wie viel getestet wird. Sie sind also nur bedingt von Land zu Land vergleichbar. Der US-Präsident ist inzwischen auch nicht mehr im Modus der Verleugnung. Er schlägt jetzt schärfere Maßnahmen vor. Jan Bösche in Washington, was sind denn die Maßnahmen, die Donald Trump jetzt ergreifen will?
Ja, die Warnungen des Präsidenten lauten, waren gestern sehr eindringlich. Uns steht die schlimmste Woche in den USA bevor. Er hatte ja schon den Tipp gegeben, den Hinweis gegeben, dass die Amerikaner zu Hause bleiben sollen. Diese Regeln sollten dann von den Gouverneuren in den Bundesstaaten hart umgesetzt werden. Das haben bis jetzt auch die meisten getan. Es gibt einzelne Bundesstaaten, die immer noch keine Ausgangssperren verhängt haben. Der Präsident ist ansonsten Donald Trump. Also wir haben das wieder erlebt gestern. Einerseits die Warnung, der Appell an die Leute, zu Hause zu bleiben, weil eine schwere Woche bevorsteht. Andererseits aber wieder das Gefühl, dass ihm dieser Shutdown des Landes zu weit geht, dass er gerne so schnell wie möglich diese Begrenzungen wieder aufheben möchte, dass er gestern telefoniert hat mit wichtigen Sportmanagern, um darüber zu sprechen, wann man denn die Stadien wieder öffnen könnte. Offenbar waren viele von den Beteiligten in diesen Gesprächen nicht so optimistisch wie der Präsident. Dann liefert er sich weiterhin politische Scharmützel mit den Gouverneuren über die Frage, wer dafür zu sorgen hat, dass der Nachschub klappt. Donald Trump sieht ja nicht die Zentralverwaltung, nicht die Bundesbehörden in der Pflicht, sondern in erster Linie die Staaten selber. Also wir sehen wieder jeden Tag ein sehr unterschiedliches Bild dieses Präsidenten. Es sind dann eher die Fachleute, also zum Beispiel der oberste Doktor des Landes, Jerome Adams, hat heute Morgen wieder appelliert, an die Amerikaner zu Hause zu bleiben. Er hat gesagt, uns stünde hier im Land die härteste und die traurigste Woche bevor, weil man damit rechnet, dass in der kommenden Woche die meisten Toten innerhalb einer Woche in den USA bedingt durch Corona zu beklagen werden sein. Also das ist eine Erwartung der Regierung.
Jetzt wird ja auch immer viel darüber berichtet, dass Trump durchaus auch hohe Zustimmungswerte hat. Aber wird die Trump-Regierung denn inzwischen auch kritisiert dafür, dass das Gesundheitssystem nicht vorbereitet zu sein schien?
Ja, diese hohen Zustimmungswerte muss man in Anführungszeichen setzen. Er hat gute Zustimmungswerte aus Sicht von Donald Trump. Er hatte es nie geschafft, in seiner Amtszeit mehr als 50% der Amerikaner von sich zu überzeugen. Jetzt in einigen Umfragen hat er diese 50%-Marke geknackt. Das ist ein guter Wert für ihn persönlich. Aber in vielen anderen Krisen in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die Amerikaner sehr bereit sind, sich um ihren Präsidenten zu scharren. Da gab es für andere Präsidenten ganz andere Zustimmungswerte. Also davon kann Donald Trump weiterhin nur träumen. Ja, es fängt hier im Land auch die Ursachensuche an. Donald Trump spielt eine große Rolle, eine zentrale Rolle, weil er das Problem Corona lange Zeit klein geredet hatte. Aber dann gibt es auch viele andere Probleme, die hier diskutiert werden. Zum Beispiel, dass die ersten Corona-Tests, die Regierung hatte anfertigen lassen, nicht funktionierten. Dass zum Zweiten die nationalen Notfalllager in den vergangenen Jahren nicht richtig aufgefüllt wurden. Das kann man nicht nur der Trump-Regierung anlasten, das muss man auch der Obama-Regierung anlasten. Dann hat man offenbar Probleme gehabt mit der Verwaltung. Man war einfach zu langsam, wenn es darum ging, neue Tests zuzulassen oder zum Beispiel Bedingungen zu erleichtern, um Nachschub zu erschaffen. Also diese Dinge werden hier diskutiert, aber unterm Strich muss man sagen, die USA haben einfach zu spät angefangen, dieses Problem auf breiter Front ernst zu nehmen. Eine Zahl zum Beispiel, die Nachrichtenagentur AP hat jetzt herausgefunden, dass die Bundesbehörden erst Mitte März angefangen haben, im großen Stil Schutzmasken, Handschuhe und Dinge zu bestellen, die man braucht, um dieser Krise Herr zu werden. Das ist natürlich viel zu spät.
Ja, Herr Böscher, wir haben nicht mehr viel Zeit. Trotzdem nochmal die Frage, wir hören viel aus New York, aber welche Gebiete sind denn aktuell noch besonders betroffen?
New York ist wirklich immer noch der Brennpunkt, aber wenn man sich die Karte anguckt der USA an den Küsten in Kalifornien hoch bis zum Bundesstaat Washington, Louisiana zum Beispiel auch, die Fallzahlen steigen wirklich kräftig an. Aber dann selbst in North Dakota, so kleine Ecken wie Cass County, wirklich, das ist plattes, leeres Land, selbst dort verstärken sich die Fälle, verdoppeln sich alle vier Tage, selbst da gibt es jetzt Corona-Krisenherde, selbst in der Mitte des Landes, wo nicht sehr viele Leute leben.
Vielen Dank nach Washington an Jan Bösche. In Istanbul ist heute die Musikerin Helin Böllek beigesetzt worden. Sie war Mitglied der türkischen Folkrock-Band Grup Yorum, die auch in Deutschland viele Anhänger hat. Böllek starb an den Folgen eines 288-tägigen Hungerstreiks, ein Protest gegen die Regierung Erdogan. Trotz der Beschränkungen wegen des Coronavirus kamen zur Beerdigung mehrere hundert Menschen, aber auch die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas. Marion Sendker berichtet über den Abschied und das Leben dieser Sängerin.
Wenn ich sterbe, bin ich zum Partisanen geworden. Du sollst mich dann mit deinen Händen in der Erde begraben. Was die türkische Folk-Rock-Band Grup Yorum hier singt, ist ein altbekanntes Lied der kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen. Für die Sängerin Helin Böllek ist das Lied zur Realität geworden. Die 28-Jährige hungerte sich 288 Tage lang zu Tode, als Zeichen des Widerstandes gegen die Unterdrückung, die Grup Yorum seit Gründung der Band vor 35 Jahren in der Türkei erfährt. Helin Böllek ist unsterblich, skandieren hunderte Anhänger der Musikband auf Helins Beerdigung. Es ist ein grauer Apriltag in Istanbul. Die meisten Trauernden tragen Mundschutz, wie von Staatspräsident Erdogan als Corona-Maßnahme am Abend zuvor für das ganze Land angeordnet. Die Masken schützen an diesem Tag aber nicht nur vor dem neuartigen Virus, sondern auch vor dem Tränengas, das die Polizei immer wieder auf die Beerdigungsgäste abfeuert. Auch die Deutsch-Türkin Seher unterstützt Grup Yorum. Ich war an Helins Seite, als sie starb. Wir lassen sie nicht allein. Die Polizei ist hierher gekommen und schießt mit Gas auf die, die Abschied nehmen wollen. Sie glauben, uns Angst machen zu können. Widerstand erzeugt noch mehr Widerstand. Mit jeder weiteren Ladung Gas und auch Wasser, in das Reizmittel gemischt ist, reagieren die Anhänger von Grup Yorum noch trotziger als zuvor. Sie reißen Zeige und Mittelfinger zum Siegeszeichen in die Höhe. Es scheint, als fühlen sich beide Seiten in ihren Rollen ganz wohl. Der Staat will im Kampf gegen die Linken seine Stärke demonstrieren. Die Linken feiern jeden Schuss als Bestätigung dafür, dass ihr Widerstand notwendig ist. Seher ist dafür extra vor 3 Jahren aus Deutschland in die Türkei gezogen. Ich bin hier, weil ich glaube, dass Grup Yorum auf dieser Welt eine sehr wichtige Mission hat, gegen Imperialismus und Faschismus. Ich habe mich Grup Yorum angeschlossen, weil ich weiß, dass die Band die Stimme von Millionen ist. Grup Yorum wurde von Istanbuler Studenten als Gegenbewegung zur Militärregierung der 80er Jahre gegründet. Der türkische Staat wirft den Musikern vor allem vor, die verbotene Partei DHKPC zu unterstützen. Tatsächlich steht Grup Yorum der marxistisch-leninistischen Partei nahe. Doch die Gruppe hat weitaus mehr Anhänger und gehört zu den beliebtesten türkischen Bands. Trotzdem sind ihre Konzerte verboten und viele Mitglieder wurden verhaftet, beschwert sich die Unterstützerin Nuriye Gülmen. Über das Internet haben Musikschüler von Grup Yorum weiter Konzerte gegeben und 5 Bandmitglieder entschieden sich für den Hungerstreik. Das war eigentlich ein Hilfeschrei. Seht ihr denn nicht, was der Staat uns antut? Helin Böllek wollte, dass die Konzerte wieder erlaubt sind, dass die Razzien gegen Grup Yorum aufhören, die inhaftierten Mitglieder freikommen und dass die Gerichtsverfahren gegen sie eingestellt werden. Hungerstreik ist in der Türkei die Ultima Ratio und ein beliebtes Protestmittel. Zwar wurde Helin selbst vor ein paar Monaten freigelassen, doch sie fastete weiter bis zum Ende. Schuld daran habe der Staat, sagt die Unterstützerin Nuriye Gülmen. Die AKP-Regierung ist meiner Ansicht nach der Mörder von Helin. Die Forderungen waren menschlich und durchaus realisierbar. Es ist schon absurd genug, dass eine Musikgruppe fordern muss, überhaupt musizieren zu dürfen. Auch demonstrieren ist ihnen verboten. Am Rande der Beerdigung kam es deswegen zu Verhaftungen. Theoretisch hätte der türkische Staat diese auch mit Corona begründen können. Denn die Demonstrierenden hielten nicht den angeordneten Sicherheitsabstand von 1 bis 2 Metern ein. Doch die Polizei ging aus altbekannten Gründen gegen sie vor. Das zeigt, auch in Tagen von Corona scheint es dem türkischen Staat wichtiger, die nach seinem Verständnis linken Bazillen zu bekämpfen, als das neuartige Virus. Während Polizei und Demonstrierende Katz und Maus spielten, wurde Helin Böllek beigesetzt. Nur der engste Familienkreis war zugelassen. Mach es gut, mein Kind. Hab eine gute Reise, weinte ihre Mutter am Grab. Sie stand die ganze Zeit treu an der Seite ihres Kindes. Selbst die Bandkollegen hatten ihr das Fasten nicht ausgeredet. Hungerstreik gilt in der Türkei als persönliche Entscheidung, die das Umfeld akzeptiert. Sinan, ein älterer Herr, der die Beerdigung aus der Ferne beobachtete, erinnert sich.
Dasselbe hatten wir schon bei den Hungerstreiks 1996 erlebt. Wir wurden demokratischer Rechte beraubt. Den Grup Yorum-Mitgliedern blieb nur noch eines übrig, das Todesfasten.
Die Polizei unterbricht ihn.
Geht auseinander, Freunde, nicht weiter zusammenstehen. Los, verzieht euch.
Am Rand steht auch die Künstlerin Bilge. Sie hat zur Unterstützung von Grupp Jorums Forderungen ein kleines Holzdenkmal geschnitzt. Das Todesfasten sieht sie aber kritisch. Wenn ein Mensch etwas verändern will, dann muss er dazu leben, nicht sterben, sondern leben. Grundsätzlich ist der Tod nicht der richtige Weg. Helin Böllecks Weg endete. Sie wollte, dass ihre Stimme gehört wird. Jetzt ist sie tot.
Der tödliche Hungerstreik der türkischen Sängerin Helin Böllek, das war ein Beitrag von Marion Sendke. Hier geht es nach dem Hintergrund und den Nachrichten im Kommentar um die Frage nach finanzieller Solidarität in der Europäischen Union angesichts der Corona-Krise. Danach hören wir uns, wenn Sie mögen, hier im Deutschlandfunk wieder in der Abend.